Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
14 zu 48 Tore, 7 Punkte, Platz 18. Das sind die Schalker Horrorzahlen. Und ich glaube, die hört man noch nicht mal in Dortmund gerne. Und da sprechen wir dann wirklich nur über das Sportliche. Über das Finanzielle brauchen wir ja erstmal gar nicht zu reden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und genau dieser Frage widmen wir uns heute bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und dafür haben wir wirklich eine perfekte Runde, würde ich sagen. Wir haben einmal den ehemaligen Pressesprecher von Schalke 04, Thomas Spiegel, jetzt glühender Schalke-Fan noch immer seit dem Sommer, und Reviersport-Erfinder Uli Hohmann.
Hallo.
Hallöchen.
Wenn ich mich jetzt schon so als Gastgeber aufspiele, stelle ich mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Timo Düngen, bin der Mann vom Radio in der Runde. Ja, und ich habe die Frage schon aufgeworfen, wie konnte es so weit kommen? Allerdings, vorher können wir vielleicht einmal ganz kurz erzählen, bei euch beiden war das jetzt ein großes Wiedersehen. Also ihr seid nicht nur beide der glühende Schalke-Anhänger, sondern ihr kennt euch auch schon eine halbe Ewigkeit, Uli.
Ja, natürlich. Also Thomas und ich haben uns auch jetzt hier nicht gerade wieder getroffen. Wir sehen uns doch sehr häufig. Von daher ist jetzt hier nicht ein großes Wiedersehen. Aber ich freue mich sehr, dass Thomas heute da ist, weil er sehr viel zu erzählen hat, weil er sehr nah dran war. Und natürlich aus der Zeit von Reviersport. Der war ja früh in den 90er Jahren damals zu uns gekommen, hat dann relativ schnell angefangen, über Schalke zu berichten. Und von daher haben wir eigentlich eine sehr, ja, man kann schon sagen, sehr interessante und spannende Vergangenheit, die uns auch so gebunden hat aneinander.
Thomas, wie hast du Uli damals wahrgenommen?
Also ich habe Uli als denjenigen wahrgenommen, der mir eigentlich meinen größten Lebenstraum erfüllt hat. Der war ist nämlich immer gewesen, Sportjournalist zu werden, und ich war da ein bisschen unbedarft und habe mich da einfach beworben, habe ein bisschen in der Zeit studiert, freier Mitarbeiter. Uli hat gesagt, komm mal vorbei, ich habe mich da vorbereitet auf ein großes Vorstellungsgespräch, das dauerte keine 10 Minuten, Ulis berühmter Satz, ja dann mach mal. Und dann war ich drin und Uli hat mich immer unterstützt, weil als Rookie macht man Fehler, auch viele Fehler, große Fehler. Und in Uli habe ich immer einen Chef gehabt, der das eingeschätzt hat, der mich quasi darauf hingewiesen hat, was richtiger gemacht werden musste. Und ich habe mich ja dann auch verbessert und auf den konnte ich mich immer verlassen. Also ich würde fast schon sagen Mentor in diesen ersten Jahren. 10 Jahre durften wir zusammenarbeiten.
War das so eine typische Geschichte, die man sich ja mal so romantisch vorstellt, so eine Sache zwischen Männern, wenn mal was geklärt wurde, dann wurde auch mal Tacheles geredet?
Also ich kann mich ja nicht selber beschreiben, das können ja nur andere. Ich bin eigentlich keiner mit Tacheles. Ja, da kann ich wenig mit anfangen. Aber
oh ja, da habe ich dich aber im Podcast schon anders erlebt.
Tatsächlich, ja. Ja, wenn man in der Sicherheit hier ist, dann kann man das machen. Aber als Chef habe ich mich eigentlich ja so selber gar nicht gesehen. Also ich war immer eigentlich der Erste unter Gleichen vielleicht, und deswegen alle Leute, mit denen ich zu tun hatte, die habe ich entsprechend auch so behandelt, wie ich selber gerne behandelt worden wäre von anderen. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe doch sehr. Und in dem Fall von Thomas, wo wir ja dann auch dann irgendwann den Abstand hatten und trotzdem so dieses sehr freundschaftliche Verhältnis immer geblieben ist, war das ja dadurch auch letztlich bewiesen, dass das so war. Ne?
Was euch natürlich verbindet, ist halt genau diese Verbundenheit auch zu Schalke 04. Und ich habe die Frage ja gerade schon in den Raum geworfen. Wie konnte es so weit kommen, dass der FC Schalke jetzt da steht, wo er steht, am Abgrund kurz vor der zweiten Liga? Ich werfe diese Frage jetzt einfach mal in den Raum und ihr könnt sagen, wer da gerne als erstes reagieren möchte.
Naja, also es ist sicherlich so, dass man, ich stelle mir so vor, wenn jemand vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, waren sie Vierter in der Bundesliga, hatten gerade Gladbach geschlagen, im sehr spektakulären Spiel, wie ich finde. Man dachte, da wächst was zusammen, da ist ein richtig guter Weg. Und wenn der jemand, was weiß ich, irgendwo auf dem Mond gewesen wäre ein Jahr, hätte gar nichts mitgekriegt und wäre wieder zurückgekommen, nämlich heute, also nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Schalke, wird er die Welt nicht mehr verstehen, wird denken, was ist denn da, ist da ein Flugzeugabsturz gewesen? Man hat einfach keine Erklärung dafür. Es sind die gleichen Spieler. Okay, es gab immer die Verletzungen, das darf man auch nicht unterschätzen, aber die waren ja auch irgendwann mal wieder weg und die Spieler waren da wieder auf dem Platz und du hast einfach das Gefühl gehabt, da ist intern irgendwas derartig kaputt gegangen, was nicht nur an den Spielern liegen konnte, weil die Spieler für sich genommen sind ja gar nicht so schlecht. Ja, du hast jetzt in so einer Mannschaft, hast du halt so einen Becker, der vielleicht jetzt nicht so einen Namen hat. Du hast ja diesen Hoppe, der aber jetzt gerade der Einzige ist, der die Tore schießt.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und der Rest der Spieler hat einen relativ hohen Marktwert. Die Spieler sind teilweise auch bei anderen Vereinen begehrt. du verstehst es nicht, wie es nicht möglich ist, aus dieser Ansammlung von eigentlich guten individuellen Spielern eine Mannschaft zu machen. Und das muss irgendwo im Umfeld liegen, in dem Verein. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte da auch nur eine Erklärung für. Die eigentlichen Ursachen für den Niedergang liegen natürlich viel tiefer und sind sicherlich auch vor etlichen Jahren angelegt worden. Man hat damals sicherlich zum Beispiel bei der Vizemeisterschaft mit Tedesco den Fehler gemacht, sich davon blenden zu lassen. Das war eine sehr kuriose Situation damals. Also Schalke war wirklich nicht so stark, wie die Tabelle das aussagt. In dem Fall hat die echt mal gelogen.
Von der Punkteanzahl war es ja, glaube ich, auch mit fast die, ich will es nicht despektierlich sagen, aber war es, glaube ich, fast die schlechteste Vizemeisterschaft, ne? Mehr oder weniger. Thomas, du bist da so ein bisschen im Hinterkopf hin und her, aber so ein bisschen war es doch schon so. Also es war ja nicht so, dass man irgendwie einen Meisterkampf hatte. Also es war ja wirklich die Bayern oben und dann kam ja wirklich ganz, ganz lange nichts.
Ich neige ja zu, immer gerne zu widersprechen.
Sehr gerne.
Das weiß der Uli auch noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Reviersport, wo wir immer diskutiert haben und ich dann gesagt, ja, man kann das aber auch so sehen. Vizemeisterschaft, ich gebe dem Uli recht, dass danach Fehler gemacht worden sind, fehlende Fehleinschätzungen möglicherweise auch. Die Vizemeisterschaft selber will ich aber nur mal erwähnen, weil mir die immer zu sehr madig gemacht wurde, rein faktisch. Also so als müsste man, ich glaube Schalke 04 ist der einzige Verein, der sich für eine Vizemeisterschaft entschuldigen soll. Da habe man angeblich unattraktiven, unansehnlichen Fußball gespielt. Klar war das kein Fußball, den jetzt Freiburg, Dortmund mit Klopp gespielt hat oder sowas. Aber wenn wir mal bei Zahlen reden, 8 Punkte Vorsprung vor Platz 3.
Ja, ja, also das
ist das schon, nicht verdient. Ja. Ein Punkt mehr als die großartigen Meister der Herzen 2001. Das ist natürlich, man kann nicht immer beide Saisons vergleichen, aber es gibt einen Anhaltspunkt dafür, dass in der Saison Schalke 04, also insofern war es nicht der schlechteste Vizemeister, sondern es wären dann die Meister der Herzen gewesen. So, da finde ich, also das nur zu diesem Punkt Vizemeisterschaft in der Bewertung dieser Vizemeisterschaft. Ich fand auch, dass in dieser Saison die Mannschaft defensiv viele gute Lösungen hatte, die sie vorher nicht gehabt hat. Das war für mich als Fan schon damals ein Quantensprung. Die nächsten Entwicklungsschritte sind halt nicht gekommen.
Also da jetzt auch, wenn wir jetzt über die aktuelle Schalker-Situation sprechen, da müssen wir wirklich schon relativ weit zurückgehen. Also da können wir nicht sagen, so im Sommer wurde falsch eingekauft oder so.
Nein, das kann man weiß wirklich nicht, weil in der Bundesliga ist das immer eine Entwicklung. Also es gibt sicherlich immer auch wieder krachende Abstürze, aber die Regel ist das nicht, sondern die Regel ist, dass sich eine Tendenz entwickelt, dass eine Geschichte langsam in den Bach geht. Du kannst dir natürlich auch nicht solche Wahnsinnsfehler erlauben, wie das in den letzten Jahren bei Transfers passiert ist. Das ja nicht so üppig vorhandene Geld bei Schalke wurde ja da in einer Weise despektierlich, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Fenster geschmissen für Spieler, die einfach aber auch gar nicht die Qualifikation dafür hatten. Und für mich ist immer so dieser Rudi-Transfer so das Beispiel aller Schrecklichkeiten. Bayern München holt den ablösefrei aus Hoffenheim. Ja. Schalke kauft den für 16 Millionen von Bayern und jetzt spielt er wieder in Hoffenheim und Schalke zahlt ihm die Hälfte des Gehalts. Das ist so absurd, dass man sich da schon eigentlich da schon denken kann, da kann ja vom Grundsatz her was nicht stimmen und das muss ja irgendwann mal sich auch dann auch in der Tabelle, sag mal, zu allerletzt niederschlagen. Ich möchte nur eins sagen, der Sport, Fußball lebt sehr davon, von auf und ab. Gerade in Schalke, wenn man das über längere Sicht, wie ich das ja nun mal vom Alter her durfte, dann ist man so gar nicht ungewohnt, Schalke auch mal unten zu sehen. Ja, ich habe in den 60er Jahren angefangen, das zu verfolgen. Da haben die nur gegen den Abstieg gespielt. Das war ganz gruselig. In den 70ern war dann halt die Situation, dass sie einmal für eine kurze Zeit eine sehr gute Mannschaft hatten. Dann war die aber auch wegen einem Skandal weg. Und dann war die 70er schon wieder fragwürdig. 80er Jahre dreimal abgestiegen. Mitte der 90er im Grunde immer pleite, immer im Grunde vor dem Abgrund. Ja. Und dass die da diesen UEFA-Pokal damals gewonnen haben und dass das so eine spektakuläre Sache war, war ja auch deswegen, weil Schalke so ein Underdog war, dem man das natürlich überhaupt keiner zugetraut hat. Erst mit der Arena hat Schalke diesen Erfolgsweg eingeschlagen. Da ist es ohne jede Frage, ist das einer, die Frage, dritte Kraft, wann werden wir endlich wieder deutscher Meister und so, hat schon manchmal den Blick verstellt dafür, was Schalke 04 tatsächlich ist. Ja, es gibt vergleichbare Vereine, Kaiserslautern, Braunschweig, 60 München, Hamburger SV, Hannover 96, die Liste ist
endlos. Die ist sehr lang, ja.
Auch die jetzt wieder in der Bundesliga spielen. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt. Alle haben schon in der zweiten Liga gespielt. Und es ist alles andere als völlig ausgeschlossen, dass das auch Schalke mal ereilt. Ja? Nur, dass das unter diesen Umständen jetzt passiert und in dieser Verquickung aus Vereinskrise und sportlicher Krise, das muss ich zugeben, ist schon schlimm und auch sehr, sehr traurig. Für mich auch persönlich sehr traurig.
Eine Frage hast du im Endeffekt schon vorweggenommen, die ich dir direkt gestellt hätte, quasi nach dem Motto, wann hast du Schalke das letzte Mal in so einer Situation erlebt? Jetzt hast du schon mehrere Beispiele genannt, auch aus deiner Erfahrung. Damals, als du beim Reviersport begonnen hast, stand es ja ähnlich um Schalke. Ja. Was ist da der Unterschied gewesen? Vielleicht?
Naja, zum Beispiel dieser Abstieg. Wir waren, als wir damals anfingen mit Reviersport 1987, ja, da war Schalke gerade in der Situation gewesen, eigentlich mausetot gewesen, sein wirtschaftlich. Der Siebert kam damals. Er hatte alles auf ein Pferd gesetzt, auf Olaf Thon, hat die ganze andere Mannschaft verkauft. Das ging natürlich völlig in die Hose. Toni Schumacher kam damals als Torwart für ein Jahr. Und die ganze Situation war relativ schnell gelaufen, dass die abgestiegen, weil man konnte sich dran gewöhnen. Also unser erstes Reviersportjahr war geprägt von Schalkes Abstieg. Im Parkstadion waren 12.000 Zuschauer, ungefähr im Schnitt vielleicht 20. Hat man auch vergessen, dass es in Schalke das auch mal so war. Es waren nicht immer 60.000 Menschen im Stadion. Ja. Und die Situation war vergleichbar. Sie war auch vergleichbar 1993, als der Berger kam und Schalke rettete. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sportlich, so ein kleiner Anker, wo man sich dran hochziehen kann. Da hat auch keiner mehr damit gerechnet, dass sie noch sich retten. Ne? Also der Berger war eigentlich so, er hat die wirklich da aus einer Situation geholt mit ganz wenig Punkten. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber es waren
ich konnte's dir
zum
sagen.
Ende der Hinrunde wirklich nicht viele. Und da mit Juri Mölder und dieser, ne, da fing an sich so, man haben die Mannschaft langsam Gestalt an, die dann 97 tatsächlich den UEFA-Pokal geholt hatte, aber auch in einer ganz prekären Lage, immer wirtschaftlich sehr, sehr schwierig und so. Naja, es waren schon einige Jahre dabei, die waren vergleichbar mit der heutigen Situation, aber das Niveau sowohl der Schulden als auch der sportlichen Krise ist, glaube ich, in diesem Jahr nochmal anders.
Wenn wir ins Jahr 87 zurückspringen, wenn du sagst, das erste Jahr Reviersport war total geprägt von Schalke und dann dieser negativen Berichterstattung, die ja zweifelsohne dadurch dann aufkam. Wie war das, wenn du gerade was aufbaust und denkst, boah, geil, Revierfußball. Ja. So, und dann musst du darüber berichten, dass du so ein großer Verein wie Schalke
ja, ich meine, wir reden ja jetzt nicht über Reviersport, aber
tatsächlich. Aber wir reden ja über Schalke, deswegen geht es ja in einem über.
Natürlich war für uns, für die Idee damals bei uns, war ja eine gesamte, komplette Sonntagszeitung zu machen. Also für Politik und Kultur und das war ja eigentlich die Idee. Und wir haben gedacht, wir holen die Leute uns mit Sport und mit Fußball, weil wir am Sonntag sind wir ja erschienen und da gab es ja nichts außer Bild und den wollten wir einfach vom Koffer hauen. Und haben gedacht, das schaffen wir, wenn wir besser sind, mehr machen, ausführlicher. Wir haben so gesagt, wir machen von jedem Schalke-Spiel, da tun wir so, als wenn das ein Nationalmannschaftsspiel wäre, mit Einzelkritik und diesem ganzen Zeug und hinter den Kulissen und Kabinengespräche und Gott weiß was, drei Seiten. Ja. Da wollten wir die Leute mitpacken. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt, aber im Laufe der Jahre dann doch schon ganz manierlich. Ne? Nur tatsächlich war das eben so, dass wir also schon auch dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt fangen wir ja an, Dortmund war ja in der Zeit auch nichts.
Ja.
Und Bochum dümpelte da rum, auch Duisburg. Also es war wirklich eigentlich eine schlimme Zeit, überhaupt für den ganzen Fußball. Die Zuschauerzahlen waren gotterbärmlich und es war wirklich nicht der ideale Zeitpunkt, eine Fußballzeitung an den Markt zu bringen. Und da hat uns Schalke auch nicht mal geholfen, weil sie dann tatsächlich dann auch jede Woche verloren haben und so weiter. Nee, es war nicht so angenehm. Aber okay, wir haben natürlich auch gelernt, damit umzugehen. Und manchmal sind, so durfte sich das andere, schlechte Nachrichten dann auch wieder besser zu verkaufen als so Lala-Sachen.
Ich würde ganz gern zu dieser Gründerzeit was sagen, weil damals war ich ja Leser und begeisterter Fan auch der Zeitschrift. Also habe mir auch tatsächlich so gewünscht, so ja Kicker, aber eigentlich mehr Reviersport, wenn ich da mal reinkommen würde, weil, wenn man damals Schalke-Fan gewesen ist, ich habe in Essen gewohnt, schon in Essen, musste man entweder die Bild-Zeitung lesen. Schon im WAZ-Teil musste man mal hoffen, dass es Schalke überhaupt in den überregionalen Teil mal schafft. Das waren die Berichte damals von Wolfgang Kerkhoff, waren immer qualitativ gut, aber zu wenig. Als Fan hatte man damals das Gefühl, man will alles wissen und man hatte sonst noch den Videotext und dann kam die Sportschau, da kamen auch nicht immer alle Spiele und so weiter. Man hat sich gelächzt nach einer Informationsquelle mit mehr, auch manchmal, ich will nicht sagen Nichtigkeiten, aber so kleinen Banalitäten. Der Zeugwart hat dies und das und jenes gemacht und so weiter. Und Reviersport hat diese Lücke total gefüllt. Ich habe da immer darauf hingefiebert. Also ich bin da immer morgens Geld abgezählt, zum Kiosk gegangen. Ich fand auch diese Idee.
Ach, du warst das.
Ich war das, genau. Ich fand auch diese Idee mit der mit der gesamten Zeitung sehr, hat mir total gut gefallen. Aber als dann nur noch die Sportzeitschrift übrig blieb, habe ich auch gedacht, große Klasse. Und wirklich, wenn man da mit Abstand dann sieht, so die Namen, die man da gelesen hat und was man da gelesen hat, das war immer große, man hat das immer aufmerksam gelesen. Und Uli war jemand, damals, also jeder Sportjournalist, der sich gewünscht hat, Sportjournalist zu werden, hat einen Traum gehabt. Das weiß ich von allen. In den 80er Jahren wollte man werden wie Hans-Josef Houston. Man wollte so große Kommentare schreiben, die das groß einordnen, mit dem großer Geste sozusagen, ne, den Bösen in die Schranken verweisen und das Schöne am Fußball hervorheben. So wollte man werden. Und der Uli war auch so einer, der diese Kommentare geschrieben hat, die man echt, wenn man nicht die Meinung geteilt hat, musste man immer über den Sprachwitz lachen. So halt. Das hat mir total gut gefallen, so.
Das kann ich wirklich auch nur so sagen. Wir haben ja wirklich auch einige Podcast-Folgen aufgezeichnet zusammen. Und Uli und ich waren definitiv nicht immer einer Meinung. Also ich kann mich erinnern, dass wir manchmal wirklich sehr konträre Meinungen hatten. Aber trotzdem sind wir am Ende dann doch wieder irgendwie zueinander gekommen. Wenn wir über diese Zeit sprechen, damals mit Schalke, wir haben, Thomas hat es gerade auch schon erzählt, so, da hat man wirklich nach Gelächts. Jetzt hat man ja so manchmal vielleicht so ein bisschen Übersättigung. Du musst ja einfach nur mal den Browser im Internet öffnen, da hast du ja zig Berichte. Was aber auch so ist, und das wird Thomas ja vielleicht auch sagen können als ehemaliger Pressesprecher, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass damals auch alles noch so ein bisschen nahbarer war, oder?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich eine der schlimmsten Entwicklungen überhaupt, aber auch da wieder gibt es halt zwei Seiten. Man muss natürlich auch den Verein sehen, die Spieler zu schützen, die natürlich auch, das sind ja Fußballspieler, die sind ja nicht, das sind ja keine Rhetorikprofessoren, ja. Und die machen einen Fehler und du bist sofort, ne, also für mich ist immer das beste Beispiel Thorsten Legert, ja. Alle haben sich auf den gestürzt in der Hoffnung, dass der jetzt wieder irgendeinen Fehler macht, irgendeinen Grammatikfehler, den sie schön verkaufen können und können dann sagen, hier, ich hab's, bei mir hat er den gemacht und so. Also ich habe Verständnis, dass die Vereine sagen, pass mal auf, Leute, Schluss. Aber zu unserer Zeit, ich meine gerade, du bist jetzt hier am MSV Duisburg, ja, muss ich ja auch mal.
Ja, da darfst du gerne
was
sagen.
Was da los war, der mit dem Tönnies und dem Macherei und Steiniger und also es war Wahnsinn. Man war im Grunde genommen wirklich in einem Boot. Ja, wenn wir am Samstagabend überlegt haben, wer kommt auf den Titel, dann riefen die vom MSV Duisburg an und sagten, ey, pass mal auf, jetzt muss aber mal der Pino hier auf den Titel. Ja, also die haben sich richtig eingemischt. Man war mit den Leuten in der Kneipe. Ja. Und Kollege Achim Nöllenheit, Freund und Kollege von mir, der hatte dann so den Anfang gemacht mit Reportagen, wie man so heute sagen würde, wirklich so Home-Stories. Ja? Der ging dann auf den Platz zum Trainer, zum Michael Schulz bei Borussia Dortmund, da kämst du jetzt gar nicht hin.
Ja.
Und der hat dann gesagt, ja komm, kein Problem, fahr hinter mir her. Da musste der hinter ihm herfahren mit 240 durch Dortmund. Und dann war der bei dem im Garten. Und dann haben die erzählt. Und dann musste man das nicht danach einen Pressesprecher schicken, sondern das war dann im Blatt. Und Michael Schulz musste dann damit leben, dass er das gesagt hatte. Ja? Und von daher war einfach dieses die Möglichkeit, sich als Medium zu verstehen, als Medium zwischen dem Fan und den Protagonisten, viel mehr gegeben. Also heute hast du ja quasi Verlautbarungen, die kannst du dann abdrucken.
Ja.
Aber damals konntest du selber jede Menge finden und so weiter. Und das ohne jetzt mit dem Hintergedanken, da muss ich jetzt mal einen in die Pfanne hauen, sondern dann reicht auch schon, so eine Persönlichkeit zu schildern und so. Da waren die Leute schon glücklich und zufrieden. Wie Thomas gerade sagte, wir waren halt auch hier im Ruhrgebiet in der glücklichen Lage, nicht die Stadtgrenzen zu haben, wie das ja bei der WAZ und NRZ so war. Die waren ja quasi in ihren Lokalteilen, waren die ja schon gut, auch bei Schalke. Ne? Aber du musstest halt auch in Gelsenkirchen wohnen, genau. Sonst hattest du den Lokalteil nicht. Ja. Und dadurch war Reviersport eben in der Lage, dieses Manko abzudecken.
Hat das Ganze dann vielleicht auch so die Mentalität Ruhrgebiet so ein bisschen, hat die da mitgeholfen, dass man vielleicht ja hier eh immer so ein bisschen nahbarer ist und dann auch mal, klar, die Spieler sind auch damals nicht schon alle hier aus dem Pott gekommen, aber dass man da halt auch einfach direkter sein konnte?
Ja, ja, natürlich. Also für mich war das mit dem Ruhrgebiet immer eine besondere Sache. Ich fühle mich auch als Ruhrgebietsbürger, ich war noch nie woanders, also ich auch so im Urlaub mal ein paar, aber ich habe immer nur hier gewohnt und von Essen bis Witten weiter bin ich nicht gekommen. Und von daher habe ich mich immer als Ruhrgebietsmensch gesehen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und die Vereine im Ruhrgebiet, Dortmund, zieht sich ja manchmal so ein bisschen aus der Nummer raus. Eigentlich möchten die gar nicht so gerne Ruhrgebiet sein, habe ich manchmal den Eindruck. Aber die
immer Vereine, so, wie es gerade passt, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
So ein bisschen, ne? Aber MSV Duisburg, VW Bochum, Wattenscheid, Schalke 04, das sind halt die Vereine, die man hier so, aber auch die Kleinen nicht vergessen. Das war ja für Reviersport immer ein Anliegen. Wir wollten ja immer die Kleinen direkt neben die Großen stellen und denen so dadurch auch so einen gewissen Respekt erweisen und zu sagen, hier, auf Seite 30 seid ihr jetzt, ja, und steht da neben den Großen. Das war uns immer sehr wichtig und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass viele Große uns wiederum akzeptiert haben, weil die ja auch alle aus diesen kleinen Vereinen kamen und ja, sich manchmal mehr, als man glaubt, noch dafür interessieren. Die gehen da zwar nicht mehr hin, aber die wollen schon wissen, was mit ihren Vereinen so los ist, ne?
Also war das tatsächlich so, dass du das auch miterlebt hast, dass einfach die Spieler gesagt haben, yo, Reviersport, den kenne ich noch, der hat damals auch noch über, keine Ahnung, den SV Hassel berichtet, genau, und jetzt bin ich auf Schalke, dann gehe ich aber auch, ja, zum Reviersport, wenn ich was, ja, habe.
Ich denke, dass das so auch war. Also in den großen Zeiten, da hatten wir in den 90ern, da waren wir sicherlich auch, als Thomas eben halt bei uns war, da war wirklich mittags, war die Zeitung ausverkauft, ne? Und wir kriegten nur zu hören, wieso macht ihr nie mehr, und wir kamen da teilweise gar nicht mehr nach. Das war schon eine schöne Zeit.
Hm. Ist dir irgendwie so ein besonderer Typ besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ey, mit dem konntest du immer die geilsten Geschichten machen, weil der halt einfach so war, wie er war?
Ach ja Gott, das ist ja Legion. Also da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Und wir sollten uns doch wieder daran erinnern, dass wir hier eine Schalke.
Ja, dann nehmen wir halt einen Schalker. Ja. Pass auf, dann sind wir. Ja, weil wir wollen doch so ein,
ja,
bisschen.
Zum Beispiel Peter Neururer ist halt so eine Type. Ja, das kann man halt drehen und wenden, wie du willst. Manchmal wünscht man sich auch, hätte einfach mal die Klappe halten sollen, aber dann wieder auch wieder nicht. Ja, da war man ja wieder froh, dass er was gesagt hat. Und mit dem Peter war es halt so, ich weiß noch 1990 zur Weltmeisterschaft Italien. Da dachten wir, Mensch, da müssen wir mal einen finden, der so ein bisschen, wollen wir auch mal auf groß machen und so tun, als wenn wir da Korrespondenten auf der ganzen Welt haben. Und ich sagte dem Peter, na, bist du da eigentlich auch in Italien? Ja, klar. Und so, ja, sagt, dann kannst du nicht für uns ein Tagebuch schreiben? Ja, na klar. Und so. Und dann wurde da nicht gesagt, was kriege ich dafür und so weiter. Das war alles. Dann telefonierten wir samstags miteinander. Der war da, keine Ahnung, in welcher Kneipe in Rom. Ja, und dann, das sind so Dinge gewesen, die kannst du heute auch mit, also ich glaube nicht, Jürgen Klopp bei aller angeblichen oder wirklichen Nähe, die man zu ihm aufbauen kann. Wir könnten es ja mal sagen, kannst du uns mal ein Tagebuch tragen? Ich glaube, da müssen wir alle herzhaft lachen bei der Vorstellung. Ne?
Ja, stimmt.
Es waren eigentlich alle ansprechbar. Ja? Es waren nach Charakter, manche waren vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen scheuer und schüchtern und zurückhaltender. Aber im Großen und Ganzen war die Welt damals kleiner. Es gab ja auch nur ein paar Medien. Ja. In der Pressekonferenz war, ja, wer war denn da? WDR, Bild, Watz, Reviersport. Und heute hast du da, werden Kamerawagen reingefahren, das hört ja gar nicht auf, ne?
Ja, ist schon eine kuriose Entwicklung, die würde zu weit führen. Ich würde versuchen, seit 10 Minuten eine Anekdote noch loszuwerden, die ich auch sehr schön finde. Nämlich, der Uli hat ja beschrieben, dieses eben Nicht-Abstiegsjahr 93, 94, was dann fast sogar nachher eine Geburtsstunde für die späteren Eurofighter waren, denn da waren schon sehr viele da an Bord. Die brauchten halt, nach meiner Analyse, ich habe mal mit dem Andreas Müller, der damals auch Sportvorstand war, und wir haben dann über die große Zeit der Eurofighter gesprochen, da hat der Andreas Müller mal den Kopf schiefgelegt und sagte dann, Thomas, du weißt aber schon, dass wir 3 Jahre vorher ein Sauhaufen waren. Und er hatte recht, Sauhaufen bezog sich nicht der Andi Müller selber, sondern da gab es auch Nicht-Spieler wie Mike Büskens, Yves Eigenrauch, ganz nette Kerle. Aber es gab ein paar, die kamen von der falschen Seite, ein paar, die sahen es zu verbissen. Das war vielleicht eine Parallele zu heute, gefühlt so nicht so eine richtige Mannschaft, die miteinander durchs Feuer gegangen ist. Und die brauchte Führung. Und diese Führung, Jörg Berger war wirklich total wichtig in der Phase, unbedingt. Aber die Führung hat Rudi Assauer gegeben, von vorne herab, der für die Spieler da war, der den aber wirklich auch den Kopf gewaschen hat, wenn das, also ganz klassisch, wenn das nicht geklappt hat und an dem die sich orientiert haben. Und diese Saison lief er wirklich richtig schief. Die haben irgendwie zweiten Spieltag gegen Dortmund gewonnen, da schien alles in Ordnung. Dann haben sie ganz lange, die hatten so eine absurde, nach 2-Punkte-Regelung waren es, glaube ich, 6-24 Punkte oder sowas Absurdes. Also vergleichbar mit heute haben sie mal, glaube ich, noch gegen Leipzig gewonnen und so. Und dann kam letztes, und das ist jetzt die Anekdote endlich nach dem langen Intro, letztes Hinrundenspiel gegen Bayern München, wo man wusste, Schalke auch schon ein bisschen abgeschlagen und so weiter. Die hatten gerade 8, das weiß ich wirklich noch, 8-24 Punkte hatten sie. Spielten gegen Bayern, lagen 1-0 zurück, Juri Mölder, Berger hatte ihn draußen gelassen, Juri Mölder wurde eingewechselt, war stocksauer, aber machte diesen 1-1 Ausgleich. Und die haben die Hinrunde gespielt mit 9-25 Punkten, ich vermute mal 3 Siege, war unentschieden, ja, nach heutiger Rechnung 12 Punkte. Und alle dachten so, nee, das, also wie kann man denn mit 9 Punkten, da kann man gar nicht, also da geht ja gar nicht, dass man nicht absteigt. Und alle freuten sich über den Punkt oder so, und ich ist dann damals in die Redaktion zurückgefahren, hat nichts durchgegeben, musste dann am Computer, hatte dann 2 Stunden da, um zu schreiben und so weiter. Alles unter Hochdruck. Und Uli kam ins Büro und sagte dann so, Thomas, du wirst sehen, das Tor von Juri Mölder, dieser Punkt ist so wichtig, dieser Punkt, was auf am Ende gibt der den Ausschlag und so weiter, dass die drin bleiben und so weiter. Dann hat sich dann so, das habe ich wirklich noch wie heute vor Augen, und die haben eine Rückrunde gespielt, und da ist vielleicht die Parallele, die einzige Hoffnung, die letzte Hoffnung, die ich noch habe, Die haben nachher eine Rückrunde gespielt, die haben 20 Punkte nach 2-Punkte-Regelung geholt, hatten dann 29 Punkte und haben sich dann beim VfB Leipzig mit einem 2-2, 3-4 Spieltage vor Schluss, haben die den Klassenerhalt geschafft. Das hätte man nie für möglich gehalten. Also auf die aktuelle Situation bezogen, die letzte und bizarre Hoffnung, die ich habe, im letzten Jahr hat Schalke eine tolle Hinrunde gespielt, ja, von Uli gerade beschrieben, und eine Katastrophenrückrunde, der sie gleich eine Katastrophenhinrunde nach haben folgen lassen. Und jetzt müsste man die bizarre Hoffnung haben, dass die Bayern, kann man sowieso verlieren, dass die ab Samstag die Köpfe ausschalten und jetzt aus welchem Grund auch immer nochmal so eine Serie hinkriegen wie damals. So. Aber das ist wirklich die letzte bizarre Hoffnung eines verzweifelten Fans.
Also Uli, wenn ich jetzt am Samstag aus Bremen nach Hause fahre und Schalke hat was geholt, rufe ich dich direkt an und dann gibst du die Prognose.
Kannst du immer machen, ich gehe ja sowieso nicht dran.
Ja, das habe ich gemerkt.
Nein, aber es ist tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das damals da so gesagt habe, aber ich meine, wenn man quasi wochenlang nur verliert, dann ist natürlich ein Ausgleich gegen Bayern per se schon mal was wert. Ne? Sowieso wartet man ja quasi die ganze Zeit darauf, dass da mal so ein, gegen Hoffenheim war ja so ein Ding.
Ja.
Ich habe gedacht, was, wie, 4-0, was ist das denn? Und wer hat dreimal Hoppe, was ist denn da los? Ja? Also man hat tatsächlich wirklich den Glauben verloren. Man hat jetzt ein Jahr lang, dachte man, die spielen und verlieren ja sowieso. Und meistens war es ja dann auch, bis auf ein paar Unentschieden war es ja auch so. Und ich würde auch mir wünschen, dass da jetzt mal so eine Initialzündung erfolgt bei einem Spiel, wo man nicht mit rechnet, ja, wie Mainz jetzt hatte, dass sie gegen Leipzig, da haben das Spiel wahrscheinlich ja sowieso eigentlich auch als verloren betrachtet. Und
ja,
warum sollte Schalke jetzt nicht auch mal gegen Bremen? Ich nochmal wieder, die Mannschaft ist für sich genommen nicht so schlecht. Wenn du die jetzt siehst, wenn die wieder spielen,
ja,
wenn noch der Hunter dazukommt, Kolasin hat auf der linken Seite, du hast den, ich weiß nicht, dieser Wolfsburger da, der
William,
hat
ja
eigentlich,
ja,
am Anfang auch in, ja, Wolfsburg ordentlich gespielt.
Ist ein guter, eine
Verletzung,
ja,
weiß ich nicht, wie weit der jetzt natürlich sofort wieder ins kalte Wasser geschmissen werden kann. Aber die Mannschaft für sich genommen ist als von einzelnen Spielern her nicht so schlecht, dass man denen nicht zutrauen könnte, auch mal eine Serie zu starten. Aber du hast natürlich diese vermaledeite Situation, die haben das alle in ihren Köpfen. Die trauen sich nichts mehr zu, die fühlen sich selber miserabel. Und so wird das vergleichbar sein mit dem Fan, der denkt, die verlieren ja sowieso, die denken das für sich auch, auch Fan, die Spieler. Und wenn du dann 1-0 zurückliest, dann kommt dieser Punkt, wo du denkst, ach, wieder alles im Eimer und so. Ne? Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Und das Schlimme ist tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das in der Saison, die du beschrieben hast, Thomas, war, aber du hast halt in diesem Jahr nicht so zwei Mannschaften, wo du denkst, oder eine mal wenigstens, wo du sagst, ja, die sind schon mal sowieso weg. Du hast eigentlich, also im Moment ist diese eine Mannschaft Schalke, ne? Die sowieso weg ist. Und die anderen denken, ja gut, es muss ich noch einen finden, der hinter mir bleibt.
Ja. Ja.
Wollen wir trotzdem die Hoffnung nicht verlieren und naja, aber es fällt schwer dran zu glauben, muss ich schon sagen.
Ja, die Hoffnung war ja so, das hat ja, man muss ja leider Gottes das etwas sarkastisch sagen, einer der Schalker Trainer in dieser Saison so gesagt, Manuel Baum, der gesagt hat, die Mannschaft ist wie so eine Ketchupflasche, wenn es dann irgendwann mal läuft, dann läuft es, Thomas. Ihr schaut so ein bisschen so, sagt so, hätte ja, ich so nicht gesagt.
Ja, also ich fand, dass Manuel Baum viele Sachen richtig gut dargestellt hat. Die hat mir ja eigentlich in der Außendarstellung wirklich gut gefallen. Hat viele Dinge schonungslos beim Namen genannt. Das fand ich eigentlich relativ gut. Diese Ketchup-Flasche fand ich jetzt nicht so schlimm. War eigentlich auch ein Bild. Nur wenn das dann nicht funktioniert, dann kriegst du das natürlich vor.
Dann kriegst du das um Ohr, ne?
Das ist natürlich immer teleologisch, ne? Wenn man sieht, man hat das Ziel nicht erreicht, dann ist alles, was man dahin gemacht hat, falsch. Deswegen, ich sehe da nicht so sehr die Ketchup-Flasche. Vielleicht bei anknüpfend an das, was Uli gesagt hat, vielleicht kann man auch die Hoffnung haben, oder ich habe die Hoffnung, weil ich sie auch persönlich erleben durfte, so jemand wie Sead Kolasinac, wird er glaube ich ausgesprochen.
Ja, auch da gibt es ja, er so hat jemand, ja sogar selber öfter mal den Namen anders ausgesprochen, ja, deswegen stehen wir immer da wie Ochs vorm Berg und wissen nicht, wie sprechen wir ihn aus. Ich glaube, ihm ist das aber auch gar nicht so wichtig, oder?
Nee, der hat sich auch selber schon mal drei, vier Mal widersprochen,
ja,
und so weiter. Meine Lieblingsgeschichte mit ihm war immer, ich habe das selber bei ihm 3-4 Mal erfragen müssen, ja, weil ich habe ja immer auch mit Kollegen die TV-Interviews der Spieler nach dem Spiel koordiniert und jedes Mal, wirklich bei jedem Auswärtsspiel, kam jemand und sagte, wie wird der eigentlich ausgesprochen? Da habe ich das so wiedergegeben, wie es mir CEO gesagt hat, und dann kam die Replik und meistens, lustigerweise, war es jemand vom ZDF, da kam, ja, aber mein bosnischer Kameramann, der in Kroatien aufgewachsen ist, der sagt, der würde so ausgesprochen. Ich so, nein, der CEO hat es gesagt. Ja, aber der Kameramann war der Größte. Dann beim nächsten Mal, ja, aber mein Kameramann aus Kroatien, der aber serbische Eltern hat, der sagt, es würde so ausgesprochen. Und das war wirklich, ich habe dem CEO 2-3 Mal, ich habe es leider gelöscht, ärgert mich so ein bisschen, Da habe ich immer gesagt, CEO, es tut mir sehr leid, ich muss schon wieder fragen. Ich habe doch, mach doch dann, weil die sagen mir immer was anderes. Und jedes Mal sagte dann der CEO, nee, Thomas, du hast doch schon richtig, so wie ich es dir gesagt habe. Ich glaube, Cola, Ski, Nuts oder so. Ne? Und dann war es ja das Lustigste. Dann setzt sich bei Arsenal, stellt er sich vor die Kamera und sagt komplett anders. Also es war sehr lustig. Wichtiger wäre mir aber der CEO. Der CEO ist wirklich jemand, der in einer Mannschaft, der dann einen positiven Einfluss drauf hat. Ich finde, war auch wirklich, ich war A, gerührt, dass er kommen wollte. Ich war genauso gerührt, dass Klaas-Jan Hüntelaar zurückgekommen ist,
ja,
der genauso einen positiven Einfluss auf die Mannschaft hat. Also wirklich, wo man weiß, das ist ja auch wichtig für eine Mannschaft. Also A, kommen die von außen, die haben bei ihren beiden Vereinen eben nicht diese Niederlagenserien miterlebt. Und die haben eben auch den Charakter und die Mentalität, dass die denen mal sagen müssen, wir schaffen das. Ich fand das ganz verblüffend, dass sich Klaas-Jan Hüntelaar nach dem Spiel gegen Köln, wo ich wirklich, also das liegt mir heute noch im Magen, dieses Spiel, weil hätten wir das gewonnen, wären wir 2 Punkte hinter Köln. So sind es jetzt 8. Das ist eine Katastrophe. Und Klaas stellt sich dahin und sagt, ich habe aber viel Gutes gesehen und wenn wir darauf aufbauen, dann schaffen wir das noch. Und natürlich kann man sagen, Durchhalteparole und Unsinn und so weiter. Und das wird ja jetzt gerade auch Christian Groß manchmal in sozialen Medien vorgeworfen. Aber ehrlich gesagt, wenn man schaffen will, dann muss man so eine Haltung dokumentieren. Dann muss man die Haltung haben, wir schaffen das trotzdem noch. Also ich habe da auch keine Lösung dazu, aber ich würde auf die vertrauen. Eine andere Hoffnung kann man ja nicht haben. Also man kann sagen, wenn alles normal läuft, dann steigt Schalke ab. Also okay, das schlechter geht's nicht, jetzt kann es ja theoretisch nur noch besser gehen oder das ist eben so, wie alle erwarten.
Wie würde der Trainer Uli Hohmann die Situation angehen?
Ach du lieber Gott. Also das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil ich mich nie als Trainer einfach wirklich überhaupt nicht sehen würde. Ich habe natürlich im Laufe der vielen Jahre einiges so mitgekriegt an Umgehensweisen von Leuten, die mit Spielern umgehen müssen. Das ist ja höllenkompliziert. Ja. Zumal man ja heute nicht nur mit dem Spieler, sondern auch noch mit seinem Umfeld, wie man das immer so dämlich mittlerweile sagt, mit seinen Beratern und so weiter klarkommen muss. Und dann die Unzufriedenheit der Spieler, die nicht spielen und so weiter. Also man hat, also zunächst mal, es gibt ja gar keine andere Variante und Möglichkeit als das, was Thomas sagt. Man muss das jetzt vorleben, dann auch dran zu glauben. Und man kann was nur vorleben, wenn das wirklich auch echt ist. Also man kann nicht irgendwas vorspielen. Das ist eine Sache, die kann man auch lernen, wenn man jetzt nicht Fußballtrainer ist, sondern vielleicht eine Redaktion leitet oder so. Ja. Wenn man da nicht glaubwürdig ist und authentisch, dann hast du sofort bei den Leuten, der erzählt da eh nur Blödsinn. Das brauche ich nicht und lass mich in Ruhe mit deinem Gequatsche. Das ist auch eine Sache, die ich bei Schalke, wenn ich jetzt mal vom Sportlichen ein Stück weggehe und auf den Verein gehe, dass ich denke, wer ist da noch, wo man sagen kann, das sind jetzt Leute, denen ich abnehme, dass ihnen der Verein mehr bedeutet als ein Arbeitgeber. Ich glaube, keiner von denen ist gerade in einer glücklichen Situation. Die werden alle einen Hals haben und werden alle todunglücklich sein. Das nehme ich keinem ab, dass denen alles vollkommen scheißegal ist. Aber die Situation ist nun mal die, dass da jetzt Leute den Vorstand repräsentieren oder der Vorstand sind, von denen man ja eigentlich, wenn man die Dinge vom Ende her sieht, weiß, die sind in ein paar Jahren, sind die Gott weiß wo. Mhm. Ja? Wenn so ein Schneider irgendwann sein Berufsleben beendet, dann hat er so eine Vita von 25 Stationen und dann zeigt er seinen Enkeln, ja guck mal hier, da war ich da und da. Ja, da war ich auch bei Schalke, ja hat nicht so gut geklappt, wir sind abgestiegen, aber habe ich gut verdient. Ne? Ja und dann war ich Projektleiter in Heidenheim und da war ich da und da und da. Und das bist du dann nach 30 Jahren im Fußball, hast du dann diese Position. Der Jobst verkauft vielleicht irgendwann wieder für die FIFA Andenken. Keine Ahnung, was die machen. Ja. Aber du hast halt nie das Gefühl, dass diese Leute, dass dieser Verein für sie jetzt so eine Wichtigkeit hat, wie vielleicht für Rudi Assauer oder auch für Siebert oder selbst für diesen verrückten Eichberg. Ja. Dass diese Leute einfach auch nach außen hin darstellen, ich lebe für den Verein. Und du hast in der Bundesliga die Vereine, die Erfolg haben, die haben solche Leute. Uli Hoeneß, da könnte man auch noch eine Sendung drüber machen. Ich bin ja bestimmt nicht immer einer Meinung. Aber du weißt halt, der ist Bayern München. Watzke ist Borussia Dortmund. Der Streich in Freiburg ist. Schalke hat diesen Menschen nicht. Schalke hat einen Aufsichtsrat, den niemand kennt. Keiner weiß, wer da sitzt und wer diese Dinger da abgewunken hat. Ja, und gesagt, ja, klar, Bentaleb, 19 Millionen, 5 Millionen Gehalt, super. Ja, du hast halt keine Person, mit der du dich identifizieren kannst. Du hast das Logo, ja, und du hast die Fans bei Schalke. Und der Rest ist austauschbar und eigentlich wenig vom Belang.
Wenn du schon über Rudi Assauer jetzt gesprochen hast, wie hast du den damals wahrgenommen? Du hast ja, das war einer, der für Schalke stand. Das wird ja für dich auch nochmal eine ganz andere Situation gewesen sein.
Ja, furchtbar. Assauer war eine Katastrophe. Also wir haben uns nur in der Wolle gehabt, weil der einfach von als Mensch her, der hat ja nicht irgendwie, ist er nie den Weg des geringsten Widerstands gegangen.
So, Uli.
Was ist denn hier los?
Jetzt merkst du es, so ganz unvorbereitet sind wir nicht darauf, dass das dein letzter Tag ist. Das hab
ich doch geahnt. Der Pol schreibt mir schönen Tag heute. Der hat mir noch nie einen schönen Tag gewünscht, 30 Jahre lang. Warum sollte der da jetzt... Das ist jetzt alles live, ne? Oder?
Live nicht, aber wir zeichnen jetzt alle auf.
Ist das ernsthaft?
Ja, natürlich.
Boah, ist das eine Schweinesache. Hast du das auch gewusst? Bist du der Lockvogel oder was?
Maybe.
Mitten in der Sendung. Ja, aber was ist das denn jetzt?
Dementsprechend würden wir diese Sonderfolge jetzt auch beenden, Uli. Und the stage is yours.
Ja.
Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.